Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein wahrer Gott. Amen. Gerne möchte ich heute eintauchen in die beiden großen Feste, die wir in der letzten Woche gefeiert haben. Am 8. September, das hochheilige Fest der Geburt unserer Gottesmutter Maria, der Mutter unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Und am 9. September, also einen Tag darauf, das Hochfest der Eltern Mariens, Joachim und Anna. Wenn wir an die Mutter Gottes denken, dann denken wir an das kostbarste Geschenk, was der Herr uns Menschen geschenkt hat, seine eigene Mutter. Maria wird als die Krönung der Schöpfung angesehen, weil sie urheilig seit Anbeginn war und Gott sie von allen Menschen auserwählt hatte, dass sie seine Mutter wird, also die fleischtragende Kirche, der lebendige Altar Jesu Christi, der Thron Jesu Christi, in dem der Herr weilte, um von ihr geboren zu werden, um uns alle zu erlösen. Wenn wir an die Mutter Gottes Maria denken, dann denken wir an ein junges Mädchen, was von heiligen Eltern geboren wurde. Und so möchte ich beide Feste miteinander verbinden. Joachim und Anna sind Menschen, die vor Gott gerecht und heilig waren. Was Joachim und Anna gemeinsam haben, hatten genauso oder in ähnlicher Weise Zacharias und Elisabeth. Und wie Elisabeth und Anna, Hanna wurde die Mutter des Propheten Samuel und Elisabeth des Johannes des Täufers und Anna die Mutter Mariens. Alle diese drei Frauen waren unfruchtbar. Doch alle diese drei Frauen waren vor Gott gerecht und rein. Alle diese drei Frauen waren schon in vorgerücktem Alter, bis der Herr ihnen ihren Wunsch gewährte, um ein Kind zu bekommen. Alle drei haben dann Söhne geboren. Zwei von ihnen Propheten und der andere, unser Herr Jesus Christus, nicht nur ein Prophet, sondern das Wort Gottes, Gott selbst. Diese Früchte, also diese drei Kinder, wurden von jenen Frauen geboren, die in diesem schweren Schicksal ein Kind zu haben, ihr Leben verbracht haben im Gebet, im Fasten, in der Opfergabe und in der Hingabe zu Gott. Sie haben nicht genörgelt. Sie waren auch nicht wütend. Sie haben auch nicht geschimpft. Sie wurden nicht engherzig. Ganz im Gegenteil. Sie haben sich mit jedem Jahr, wo sie älter wurden, Gott noch mehr hingegeben und haben auf Gott vertraut, dass Gott ihre Gebete erhören wird. Die Zeit der Unfruchtbarkeit war eine Zeit des Gebetes. Sie hätten aber auch die Zeit anders ausnutzen können, indem sie geschimpft hätten. Aber dann hätte Gott sie nicht würdig gemacht, Mütter von erhabenen Kindern zu werden. Und so sehen wir, dass in der Geschichte immer wieder Gott, wenn er auf sich warten lässt, sofern man ihn aber im Gebet beständig sucht, Gott die Bitten gewähren wird in einer ganz besonderen Art und Weise. So erleben wir, dass dann die Zeit des Wartens eine Zeit des Gebetes ist, die dann Frucht bringt, die so erhaben ist, dass Gott sagt, dich gebrauche ich als mein ganz besonderes Werkzeug und werde dich segnen mehr als alle anderen Frauen. Als Anna in diesem vorgerückten Alter war und die Hoffnung regelrecht abgestorben war, dass sie noch Mutter werden kann, genau in diesem Augenblick erscheint ihr und Joachim, ihrem Mann, ein Engel des Herrn, der ihnen sagt, ihr werdet eine Tochter bekommen und diese wird die Auserwählte sein, die das Heil den Menschen schenken wird. Wie war es bei Hanna, der Mutter von Samuel, als sie in diesen vielen Jahren vor Gott gebetet hat und immer noch kein Kind bekommen konnte? Lief sie vor das Zelt, vor das Heiligtum Gottes, fiel in die Knie und weinte. Weinte und betete. Aber sie betete nicht, indem sie schrie, sondern sie betete im Herzen und ihre Lippen bewegten sich. Als der Priester sah, dass diese Frau in den Knien ist, weint und ihre Lippen bewegt, weil sie im Gebet ist, ging er zu ihr, legte seine Hand auf ihr Haupt und sagte, gehe hin, der Herr hat dich erhört. Gebet, was vom Inneren des Herzens kommt, sind Gebete, die der Herr erhört. Bei Elisabeth genauso. Wir alle haben Anliegen in unserem Leben. Manche Anliegen sind klein, andere sind groß, andere scheinen sogar unmöglich. Doch Gott sagt, ich bin nicht der Gott, dem irgendetwas unmöglich ist. Mir ist alles möglich. So erleben wir nun, dass wir in unseren Gebeten und in unseren Wünschen mal die Erfahrung machen, ich wurde sehr schnell erhört. Andere Male erleben wir, wo wir sagen, hierfür habe ich ein Jahr warten müssen. Und dann gibt es Dinge im Leben, wo wir Jahr ein, Jahr aus warten und warten und scheinbar, es tut sich nichts. Es tut sich Gewaltiges. Gott hört das Gebet seiner Kinder. Wenn am Ende Gott die Erhörung schenkt, dann gibt es zwei Wege. Auf der einen Seite wird es jene geben, die beschämt sind und sagen, oh Herr, am Ende hast du mich doch erhört, weh mir, dass ich immer nur am Schimpfen war und mich totgeärgert habe. Dann ist man beschämt, dass man nicht in Ruhe und Demut auf Gott vertraut hat. Aber die anderen, die beständig im Gebet gegen jede Hoffnung weitergehofft haben, werden am Ende sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich gestärkt hast, dass ich nicht hoffnungslos wurde. Hoffnungslosigkeit ist nicht Christsein. Wenn irgendein Christ aufsteht und behauptet, er liebt Gott und glaubt an Gott, aber ihm kommt der Satz aus dem Mund, ach, die Sache ist doch hoffnungslos. Oder ich bin hoffnungslos. Dieser Mensch ist kein wahrer Christ. Denn er kann nicht auf der einen Seite an einen Gott glauben, der allmächtig ist, und im gleichen Atemzug behaupten, die Sache sei hoffnungslos, als ob Gott nicht über diese Sache stehen würde. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht darum, den Willen Gottes zu ergründen. Und ich kann nicht den Willen Gottes ergründen, indem ich laut bin, indem ich nicht bete, indem ich nicht faste, indem ich mich nicht der Kirche hingebe, dann kann ich den Willen Gottes nicht hören. Ich kann den Willen Gottes für mich nur erfahren, wenn ich leise werde, wenn ich ruhig werde und wenn ich in Gott versuche zu erahnen, was Gott mit mir in dieser Sache vorhat. Dann werde ich hören, wie Gott allmählich in mein Herz und zu mir spricht, indem er mir sagt, mein Kind, es geht um diese und jene Sache, die ich so sehr von dir erwarte. Und immer wieder, wenn es in schwerwiegenden oder in großen Dingen geht, wo wir lange auf Gott warten müssen, da lässt Gott auf sich warten, bis es bei uns im Kopf und in unserem Herzen umschaltet. Umschaltet, Gott gefällig zu werden. Darum möchte ich uns alle ermutigen, Gottes Willen immer neu zu suchen und nicht nörgelnd zu sein, sondern demütig Und wenn irgendeine Sache in unserem Leben hoffnungslos erscheint, dann denken wir an Hannah, der Mutter Samuels. Dann denken wir an Elisabeth, die Mutter Johannes des Täufers. Dann denken wir an Anna, die Mutter Mariens. Und in dieser Gesinnung, dass wir in Christus jede Hoffnung haben, begehen wir an diesem Mittwoch ein hochheiliges Fest. Kreuzerhöhung, Kreuzauffindung. Und deswegen ist auch dieser Mittwoch vom Fasten befreit. Das Schöne an diesen Hochfesten ist nicht, dass wir dann vom Fasten befreit sind, indem wir alles essen und trinken können. Das Schöne an diesen Hochfesten ist, dass uns das Heil greifbar ist. Und wenn wir Kreuzauffindung, Kreuzerhöhung an diesem Mittwoch feiern, dann feiern wir ein Fest der Leiden Jesu Christi. Wir freuen uns oder wir feiern ein Fest der Leiden. Die Kreuzauffindung, dass das Kreuz Jesu Christi gefunden wurde nach über 300 Jahren nach der Kreuzigung Jesu in Jerusalem durch die große heilige Kaiserin Elena, die das Kreuz Jesu Christi in Jerusalem ausfindig gemacht hat, ist ein Fest dessen, dass ich sage, ich rühme mich des Kreuzes Jesu Christi, seiner Leiden. Also bin ich erlöst. Und darum ist es so fatal, wenn wir Christen immer nur nach der Bequemlichkeit suchen, während unser Gott an einem Holzbrett gegeißelt, gekreuzigt und umgebracht wurde. Es ist fatal, sich zu wünschen, ein harmonisches Leben jedes Mal zu führen, während Gott der Leiden ist. Wir Christen sind wie der heilige Paulus, dessen Lesung wir heute gehört haben. Wie oft wurde er gegeißelt, gesteinigt, Schiffbruch erlitten, in der Wüste, unter Räubern. Er zählt das alles auf, mehr als alle wurde er gequält, um des Glaubens willen. Und er hat nicht aufgehört, Christ zu sein. Und am Ende wurde er enthauptet. Und als er enthauptet wurde, fiel sein Kopf von seinem Leib und schlug dreimal am Boden auf. Und bei diesen dreimal, wo sein Haupt auf den Boden aufschlug, entsprungen Quellen des Wassers, die in Rom bis heute zu sehen sind, aus denen bis heute Wasser entspringt. Er wurde nicht verzagt. Er hat auch nicht zu Gott gesagt, Herr, mir reicht es. Er hat auch nicht gesagt, Herr, ich gebe auf. Er hat auch nicht zu Gott gesagt, Herr, warum tust du mir das an? Ganz im Gegenteil, er hat gesagt, mir geschieht dies alles, weil ich auch ein unwürdiger Diener bin. Er nennt sich sogar die letzte Geburt unter den ganzen Aposteln. Er hat sich nie als etwas Besonderes erachtet. Ein Mann der Schmerzen. Und wenn wir nun Schmerzen erfahren, Versuchungen und Probleme, nicht hadern, beten, nicht böse werden, sanft sein. Wenn das Herz eng ist, das Kreuz Jesu Christi nehmen und verinnerlichen, weil wir nicht erwarten können, dass die anderen sich ändern, sondern ich muss mich ändern. Und das kann ich nur, wenn ich das Kreuz Jesu Christi in mein Herz lasse und es weiten lasse. Wenn das Kreuz Jesu Christi in meinem Herzen ist, dann wird mein Herz weiter und weiter. Und je weiter mein Herz wird, desto besser kann ich mit meinen Versuchungen umgehen. Desto besser kann ich mit meinen Problemen umgehen. Desto besser kann ich mit jenen Mitmenschen umgehen, die schwierig sind, weil mein Herz weit geworden ist. Und darum begehen wir nun in Demut diese Zeit bis zur Kreuzauffindung, diesem hochheiligen Fest, und begehen wir dieses Fest in der Liebe zu Gott, weil Gott uns so sehr geliebt hat, dass er sich für uns hat hingegeben. Und der Friede und der Segen des allmächtigen Gottes sei mit euch allen. Amen.